Ja, wir wollen in die Predigt starten. Ich habe in den letzten Wochen ja über Jesus, den guten Hirten, gesprochen, über Psalm 23 dann. Und dazu würde ich gerne, dass wir einfach mal den Psalm 23 zusammen lesen. Vielleicht können wir ihn sogar auswendig nach dem Tag heute, weil wenn wir ihn öfter zusammen wiederholen, dann prägt er sich ein. Auf der ersten Folie finden wir den. Also, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mich vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Amen. In den letzten Wochen haben wir den Blick darauf gerichtet, auf Gott als Hirten und uns als Schafe. Und darüber habe ich viel gesprochen. Und die nächste Folie zeigt ein Bild von einem Schaf, das hatte ich letzte Woche gezeigt. Das ist übrigens das häufigste Bild, das in der Bibel im Alten und Neuen Testament für Gott und uns gebraucht wird. Und interessant ist ja, ich fasse das nur mal kurz zusammen, dass ein Schaf gibt es nicht ohne Herde und eine Herde gibt es nicht ohne Hirten. Das ist echt interessant und deswegen ist das Bild so wichtig, dass wir das, oder deswegen gebraucht das die Bibel so oft. Weil wir haben uns auch darüber unterhalten, was ein Hirte, welche Rolle ein Hirte hat, welche Aufgaben, Verpflichtungen er hat und wie Schafe nun mal so sind. Also es sind Herdentiere, es gibt ein Schaf nicht ohne Herde und eine Herde nicht ohne Hirten. Das ist ganz wichtig. Du gehst ja, wenn du ins Restaurant gehst und irgendwo Ratten siehst, dann sagst du ja auch nicht, ach guck mal, da sind Ratten, wo ist denn der Besitzer? Ne, so. Die haben keinen. Wir reden hier von Schafen. Und die kommen nur mit einem Hirten, der sich liebevoll um sie kümmert, sie pflegt und für ihr Wohl sorgt. Und dann ändert sich, in der nächsten Folie habe ich das hervorgehoben, ändert sich aber ab Vers 5 das Bild von dem Hirten weg hin zu Gott, der Gastgeber wird. Also vom Hirten zum Wirten sozusagen, ändert hier David das Bild. Und ich habe das hier auch mal vorbereitet, um das zu veranschaulichen. David schreibt nämlich, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und allein über diesen Vers lohnt es sich, eine ganze Predigt zu machen. Weil da steckt ganz schön viel drin. Weil was sagt der? Die Feinde müssen, ohne etwas dagegen tun zu können, zusehen, wie Gott seinem Gast einen Tisch deckt und der kann nichts dagegen tun. Und er deckt sogar so reichlich und schenkt so reichlich ein, dass es Überfluss ist. Mehr als man haben kann. Das ist das, was Gott hier als Gastgeber tut. Und David spricht hier eben von zweierlei Segen. Er spricht von materieller Ernährung, er spricht aber auch von geistlicher Ernährung. Von geistlichem Segen. Und er erlebte eben beides in seinem Leben. Er erlebte Versorgung von Gott in beidem. Es wird im Kontext von Psalm 23 deutlich, dass die leibliche Sättigung, Erfrischung und Erquickung, die wir hier hören, nur die Außenseite einer inneren Erfahrung ist, die David getan hat. Vielleicht kann jemand, ich habe vergessen, Stühle hinzustellen. Genau, Alexander, danke dir. Da fehlt ja an dem Tisch, fehlen noch die Stühle. Da kann man ja keinen Platz nehmen. Danke. Im Angesicht der Feinde. Warum im Angesicht der Feinde? Also wenn ich das geschrieben hätte, dann hätte ich irgendwie geschrieben von Gott, von einem Tisch und von mir. Ich will keine Feinde, die da sind. Ich will einfach nur Gott und mich da sitzen haben. Aber David wusste genau, dass das nicht das Leben ist, oder? Er erlebte schon seine finsteren Täler und er hatte Feinde. Er hat so viel Täler und Feinde erlebt, das ist vielleicht in dem Fall das Gleiche. Der erlebte Entmutigung. Er wollte ja da hatte ich mal drüber gesprochen, er wollte ja mit guter Absicht mal die Bundeslade holen, weil sie gekidnappt war bei den Feinden und er wollte sie dann zurückholen, feierlich, und er erlebte ein absolutes Fiasko. Denn er tat es einfach und missachtete dabei, wie er es tun sollte. Also er hatte gute Absichten, tat es aber auf dem falschen Wege und erlebte ein Fiasko. Und es hat ihm aber sehr viel gelehrt. Er ist dann in sich gegangen, monatelang, und hat gefragt, was war eigentlich der Fehler, und hat es dann besser gemacht. Sünde hatte er in seinem Leben. Sein Ehebruch mit Bathseba wurde ja zu einem richtig finsteren Tal. Also eine Lüge folgte auf die andere. Das Ding wurde immer größer, bis dann irgendwann Gott einen Prophet zu ihm schickte, der ihm richtig den Spiegel vorhielt. Und die Konsequenzen seiner Sünde musste er auch spüren. Er erlebte, wie Menschen ihm zum Feind wurden. Sein eigener Sohn Absalom, vor dem musste er fliehen, weil der ihn hintergangen hat. Der hat sich den Thron erschlichen, der Absalom. Der hat ihn hintergangen, hat Führer und das Volk auf sich gezogen. Und er wollte David sogar töten, dass er mit seiner Gefolgschaft, die nicht mehr so groß war, fliehen musste. Das heißt, er erlebte dadurch materielle Bedrohung, Hunger wahrscheinlich, keine Perspektive, und er wurde sein Leben war in Bedrohung durch seinen eigenen Sohn. Existenzielle Bedrohung erlebte er. Und auch das Volk, das er so treu leitete und führte und so viel Siege erreichte, wandte sich seinem Sohn Absalom zu. Tja, und natürlich ganz konkrete Feinde, die Bedrohung. Die Feinde zu Davids Zeiten waren ja auch Nationen, andere Völker, die eigentlich ständig um ihn herum waren, um das Volk Israel waren. Und die nur darauf schauten, wann können wir angreifen, wann sind die richtigen Zeitpunkte. Da war eigentlich eine ständige Bedrohung da. Und deswegen war es auch damals Teil der Könige, dafür zu sorgen, dass Verteidigung auch möglich ist. Aber die beste Verteidigung kam von oben. Und das tat David, indem er Gott immer wieder suchte und ihn im Zentrum hatte in seinem Leben. Das erlebte David auch. Aber das war eine ganz konkrete Bedrohung, die sozusagen vor seiner Tür stand. Andere Nationen, die das Volk Israel ausrotten wollten, die es einnehmen wollten und an sich reißen wollten. Es stand buchstäblich vor der Tür eine latente, existenzielle Bedrohung, die der hatte. Und vor diesem Hintergrund schreibt David diesen Vers: Im Angesicht meiner Feinde sitzt er da, und im Angesicht all dieser Bedrohungen schreibt er: Du deckst mir einen Tisch und mein Becher fließt über. Übertragen wir das mal auf uns. Welches Gesicht haben denn unsere Feinde? Was steht unmittelbar vor deiner Tür? Was ist deine Bedrohung, deine Gefahr in deinem Leben? Das können so unterschiedliche Sachen sein. Die politische Lage kann dich bedrohen, ob es weltweit ist, global ist, du machst die Nachrichten an, ob es in Deutschland ist, du hörst von Kriegen, du hörst von politischen Entwicklungen, die dir vielleicht nicht passen, und es macht dir Angst und es bedroht dich. Und es sorgt dafür, dass du dich vielleicht hier und da zurückziehst und in Angst lebst. Das sind vielleicht ist es, wenn du es persönlicher machst, der Streit mit deiner Frau, der Streit mit deinem Ehemann, der Streit mit deinen Kindern, mit deinen Eltern, mit Freunden, der wie so ein Feind vor deiner Tür steht und dich bedroht, das dein Leben, deine Beziehungen bedroht, die Beziehung zu den Menschen, die dir nahestehen. Vielleicht sind es Menschen, die schlecht über dich reden, die über dich lästern, über dich herziehen, falsche Sachen über dich sagen und du einfach eine Bedrohung dadurch erlebst, weil es dir deinen Frieden raubt. Und es steht buchstäblich vor der Tür. Oder Gesundheit, die nicht mehr mitspielt. Krankheit, die dich an deine Grenzen bringt. Einfach Dinge, die uns richtig an unsere Grenzen bringen, auch an unsere Grenzen des Glaubens. So viele Menschen kämpfen mit Depressionen. Depressionen, mit denen wir kämpfen. Mit denen du vielleicht kämpfst. Ich weiß es nicht. Angst vor der Zukunft oder vor dem, was das Leben einfach noch so bringen kann. Welche Diagnose lauert vielleicht um die Ecke? Was könnte denn kommen? Und du bist gefesselt in einer Angst vor dem, was um die Ecke ist. Ein Feind, in dessen Angesicht du stehst. David weiß, wovon er schreibt. Und du weißt, in welcher Situation du heute Morgen stehst. Ich weiß, in welcher Situation ich heute Morgen stehe. Und jeder von uns war, ist oder kommt irgendwann in solche Situationen. Das bleibt irgendwie nicht aus. Das ist einfach das Leben. Aber Gottes Zusage steht. Wir lesen in Psalm 23, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ich fürchte kein Unglück. Denn du bist bei mir. Er hat es versprochen, das ist seine Zusage. Er ist bei uns, wie ein Hirte bei seinen Schafen, der sie nicht alleine lässt. Und dessen Stecken und Stab uns trösten. Und seine Zusage ist, dass er uns im Angesicht dieser ganzen Feinde, dieser ganzen Bedrohungen und Themen einen Tisch deckt und einschenkt, reichlich im Überfluss. Und dieser Tisch, der ist ja nur, um das mal bildhaft darzustellen. Aber ich glaube, das ist lächerlich im Vergleich zu dem, was Gott uns auftischt, was er uns alles zu bieten hat. Und er lädt uns ein, an diesem Tisch Platz zu nehmen. Dieser Tisch, also Gott wird vom Hirten zum Gastgeber und inmitten von unmöglichen Situationen macht er wirklich etwas Unmögliches. Weil es ist, also im Angesicht meiner Feinde will ich jetzt nicht, kann ich nicht entspannt am Tisch sitzen. Aber das macht er. In einer unmöglichen Situation macht er etwas Unmögliches und deckt einen Tisch. Auf die Idee würde ich jetzt, glaube ich, nicht kommen, wenn jetzt wenn jemand käme, der voll in Bedrohung und Bedrängnis ist, dann komm mal her. Also, das macht er. David spricht davon, dass Gott uns etwas geben kann, das uns diese Welt nicht geben kann, weil an seinem Tisch Überfluss für uns wartet. Und das ist auch ziemlich schwer zu verstehen für uns in der westlichen Welt, die wir materiell ja wirklich eigentlich keinen Mangel leiden. Also wir brauchen jetzt nicht für unseren Hunger oder unseren Durst hier Gott, brauchen wir nicht. Dafür müssen wir eigentlich, muss Gott uns keinen Tisch decken. Aber selbst da sagt er, dass er versorgt. Aber gleichzeitig leidet jeder von uns Mangel im Inneren. Und hier geht es vor allem um dieses Innere, um diese geistliche Nahrung, die Gott für uns hat. Amen. Und das interessiert ihn auch am meisten. Das interessiert ihn. Wenn er mit uns am Tisch sitzt, dann interessiert ihn unser Innerstes. Und das ist, warum er auch den Tisch bereitet. Warum bereiten wir einen Tisch, mit welcher Absicht bereiten wir denn einen Tisch? Wenn wir jemanden kennenlernen wollen, oder? Also wenn du jetzt jemanden wirklich kennenlernen willst, dann machst du das, damit derjenige kommt, damit er bleibt und damit er Gemeinschaft mit dir hat. Darum deckst du demjenigen einen Tisch. Also wenn du richtig Interesse an jemanden hast, ja, an einem Mädchen oder als Mädchen an einem Jungen und dann gehst du doch essen mit derjenigen oder demjenigen. Dann willst du ihn kennenlernen, Quality Time mit ihm verbringen. Und wenn du das noch steigern willst, dann kannst du tatsächlich so ein richtig romantisches Candlelight-Dinner zu Hause machen. Du lädst zu Hause ein, packst das Beste aus, was du hast, schmeißt dich voll ins Zeug in der Küche, kochst das Beste, was du kannst und verbringst dann Zeit mit demjenigen am Tisch, stellst noch Kerzen auf, machst es einfach schön. Warum? Weil derjenige kommen soll, weil er bleiben soll und weil er Gemeinschaft mit dir haben soll. Das ist die Absicht dahinter, wenn du einen Tisch deckst. Da kann auch viel schief gehen. Wir haben mal unsere Vermieter, die wollten wir kennenlernen. Da hatten wir eine super Wohnung bekommen und wir wollten die kennenlernen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen es richtig schön und laden die dann ein, nachdem wir in die Wohnung gezogen sind. Und die haben, die haben gesagt, eine Sache. Wir haben gefragt, gibt es was ihr gar nicht esst? Ja, Gorgonzola-Käse. Was haben wir gemacht? Penne Gorgonzola. Bei uns kann das auch schief gehen. Aber alles andere war schön. Aber Gott deckt uns, tischt uns nicht das auf, was uns nicht schmeckt, was uns nicht gut tut. Gott lädt ein und möchte mit dir essen. Er ist der Gast, der in dein Leben sogar sein eigenes Essen mitbringt. Wir lesen das in Offenbarung 3, Vers 20. Lesen wir ja davon, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen. Und er mit mir. Das ist das, was Jesus heute noch möchte. Wir lesen das im Psalm 23, der, keine Ahnung, vor 3000 Jahren geschrieben wurde. Aber das ist die Offenbarung. Das ist heute aktuell. Das ist das, was Jesus heute möchte. Dass wir ihn auch in unser Leben lassen und dann deckt er uns den Tisch. So, was sind denn die Voraussetzungen, wenn da ein Tisch ist, ein Gott ist, der einen Tisch deckt, der da sitzt? Was sind denn die Voraussetzungen, um an diesen Tisch zu kommen? Weil dieser Psalm gilt tatsächlich nicht jedem. Er gilt denen, die ihm die Tür öffnen und ihm den Ehrenplatz in ihrem Leben geben. Er gilt allen, die das Recht haben, von sich zu sagen, er ist mein Hirte und ich bin sein Schaf. Alles hängt von dem Fürwort ab, mein. Er ist mein Hirte. Weil dann heißt es auch, dass ich sein Schaf bin. Und wenn das, dieses Mein nicht für mich ist, dann gilt auch der Rest von Psalm 23 nicht für mich. Dann kann ich das zwar lesen, aber dann hat das ja keine Relevanz für mein Leben. Aber wenn Gott mein Hirte ist, dann gilt der Rest auch für mich. Dann habe ich alles, was in Sein ist, auch für mich. All diese Zusprüche. Und Gott möchte keine Wochenendbeziehung haben. Weil wenn das so ist, also wenn wir jetzt so Wochenendchristen sind, die von Gottesdienst zu Gottesdienst gehen, hey, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir auch nur so ein Wochenend-Teilzeit-Frieden haben, oder? Oder wenn wir Erfüllung suchen in Gott und da noch ein bisschen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir eine Teilzeiterfüllung haben. Das ist nicht, worum es Gott geht. Er will das ganze Leben. Es wird nur ein Auf und Ab sein, wenn wir das so machen. Er möchte wissen, wie es uns geht. Er möchte Anteil an unserem Leben haben. Er sitzt an diesem Tisch, um auch hineinsprechen zu können, um uns Führung geben zu können. Und er möchte aber Priorität sein. Und das betrifft nun mal mein ganzes Leben, meine ganze Zeit, in guten, aber auch in schlechten Zeiten. Er sitzt an diesem Tisch. Wir müssen uns aber auch hinsetzen. Und wie sieht es in der Realität aus? Also wenn wir mal in dem Bild bleiben, Gott sitzt da und lädt uns ein, um dich kennenzulernen, um zu hören, wie es dir geht, um Anteil an deinem Leben zu haben, gute Zeit mit dir zu verbringen. Und er deckt den Tisch nicht für Smalltalk, er deckt den Tisch für Deep Talk. Also ich kenne das, wenn wir mit Menschen am Tisch sitzen, ob wir eingeladen sind oder Gastgeber sind, wozu ich jeden ermutige, Gastgeber, gastfreundlich zu sein. Jesus lebt es uns vor. Dann lernst du die Menschen richtig kennen, dann erzählen sie dir ihre Geschichte, dann darfst du auch deine Geschichte erzählen, dann ist Raum da, dann ist Zeit da, dann ist Aufmerksamkeit da. Aber wir müssen uns setzen. Und es ist aber nicht so leicht. Ich habe neulich ein Bild gemacht von einer Gruppe Jugendlichen, die am Tisch gemeinsam saßen und jeder von diesen 5 Jugendlichen hat auf sein Handy geschaut. Sie saßen alle an einem Tisch und doch hatten sie keinen Anteil an dieser Gemeinschaft aneinander. Ich weiß nicht, ob sie sich untereinander getextet haben, vielleicht sogar. Aber oft sieht die Realität doch so aus, oder? Und das, damit meine ich jetzt nicht nur Jugendliche. Also ich meine damit auch uns Ältere, ich meine damit auch mich. Und wir können an diesem Tisch sitzen und wissen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind, aber gar nicht anwesend sein. Das kann passieren. Du kannst an diesem Tisch sitzen und Teil des Ganzen sein, aber doch nicht Teil der Gemeinschaft sein. Da gibt es auch gerne Ausreden wie, ey, danke für die tolle Einladung. Ich komme mal runter, um das ein bisschen mehr zu veranschaulichen. So, Gott lädt ein. Und wie passiert es oft? Sagst du, hey, danke für die Einladung, aber ich bin schon satt, entschuldige bitte. Und gehst wieder. Der Gastgeber, was denkt der Gastgeber? Du bist schon satt, kommst an den Tisch, hast dich genährt und gefüllt mit allem anderen und verpasst das, was er dir geben möchte. Oder, boah, ey, voll cool, dass du hier so eingedeckt hast, aber weißt du, mein Akku ist fast leer und ich muss jetzt schnell aufladen und ich muss noch einige Nachrichten schreiben, bevor das Ding leer ist. Ich melde mich dann bei dir, okay? Oder ist das nicht auch Realität? Oder, hey, cool, danke für die Einladung, aber ich muss meinen Urlaub noch fertig planen, weil es geht bald los. Aber lass uns mal in den Kalender schauen und nach dem Urlaub finden wir bestimmt einen Termin, okay? Ciao. Oder es gibt so viele Beispiele. Ja, schön, aber weißt du, wenn ich länger als 30 Sekunden still bin und nicht da bin, dann geht was schief, dann fällt mein Kind und dann bin ich ein schlechter Vater. Ich kann nicht. Ciao. Wir sind so abgelenkt oft in der Realität. Oder was weiß ich, was es für Beispiele da gibt. Oder ich muss noch ins Gym. Ich kann leider nicht, weil ich meinen Trainingsplan erfüllen muss. Und ich habe gerade einen Lauf und den will ich nicht durchbrechen. Oder meine To-Do-Liste ist so lang, ich habe keine Zeit für Quality Time mit dir, für niemand anderen, geschweige denn mit mir. Das ist doch die Realität, oder? Und was macht das mit dem Gastgeber, wenn wir so sind? Setzen wir uns an den Tisch? Und sind wir dann aufmerksam, wenn wir mal dort sitzen? Nehmen wir uns die Zeit, um richtig Quality Time mit Gott zu verbringen. Und wenn du mal an diesem Tisch sitzt, was machst du dann am besten? Wenn du es schaffst, trotz all deiner To-Do-Listen und Aufgaben, dich wirklich hinzusetzen. Aufmerksam zuhören, oder? Nee? Ihr Lieben, ich habe viele Dinge in meinem Leben durch einfach Zuhören gelernt. In der Schule ist mir das nicht so gut gelungen. Die Speise war irgendwie bitter. Aber so vieles habe ich in meinem Leben durch Zuhören gelernt. Wenn es wichtig war, irgendwann nach der Pubertät, so mit Ende 20, habe ich angefangen. Nee, das war früher, ein bisschen früher. Habe ich angefangen und festgestellt, hey, da sind Leute in meinem Leben, die haben schon einiges voraus, die sind weiter als ich. Und wenn ich jetzt lausche, mache ich mir mein Leben leichter. Und ich bin damit echt gut durchs Leben gekommen. Ich erinnere mich, ich habe Stunden über Stunden einfach da verbracht auf der Arbeit, als ich jung war, also frisch in dem Job, neu in meinem Job. Das war nicht hier, da war ich Textilingenieur. Und da habe ich einen Mentor an meine Seite bekommen, mit dem war ich auch auf Dienstreisen. Und wir saßen abends oft einfach gemeinsam am Tisch und er hat erzählt und erzählt und erzählt technische Dinge aus seinem Berufsleben. Ich habe das aufgesaugt wie ein Schwamm und es hat mir einfach geholfen für meine Zukunft. Ich habe einfach die Klappe gehalten und den ganzen Abend zugehört. Oder meinem Chef habe ich zugehört, meinem Pastor habe ich zugehört, einfach da gesessen und aufgesaugt und ihm Aufmerksamkeit gegeben. Und mein Ziel ist es genauso auch, vor Gott zu sein. Ihm zuzuhören und meine Lausche aufzusperren und zu hören, was hat er für mich, Was will er mir sagen? Warum soll ich an diesen Tisch kommen? Weil wenn da ein Tisch gedeckt ist, dann geht es um die Zeit miteinander und die will er verbringen. Er sitzt bereits da. Aber ich muss kommen und ich muss zuhören und aufmerksam sein. Ich will sensibel sein für die Lektion, die er mir auf meinem Lebensweg lernen möchte. Aber mit der Haltung, Herr, dein Wille geschehe und nicht meiner. Das ist ganz wichtig. Ich kann mich auch nicht hinsetzen und die Dinge to go mitnehmen und mir so einen Becher mitnehmen, den Wein einfüllen und sagen, danke, ich trinke es dann später. Voll nett von dir, dass du so großzügig bist, aber ich nehme mir jetzt schnell was mit und so. Mega cool, dann erzähle ich auch den anderen davon, wie gut du bist. Was für einen reichen Tisch du hast. Dann ist das nichts. Was macht es dann mit dem Gastgeber, wenn du dich in die Rolle des Gastgebers versetzt, wenn jemand so ist? Stell dir mal vor, du sitzt da an deinem Tisch, den du gedeckt hast, und jemand kommt so. Und du merkst, ihm geht es gar nicht um die Zeit mit dir, sondern er ist einfach nur, er will nur weg oder was auch immer. Und du hast dich so ins Zeug gelegt. Dafür hat Jesus den Tisch nicht gedeckt. Er will wirklich Real Talk, er will Deep Talk mit uns haben, er will Zeit mit uns verbringen. Und wir können auch an diesem Tisch sitzen und gar nicht wirklich da sein, weil wir so abgelenkt sind, wie das Bild von den Jugendlichen eben. Und das ist auch das, was Feinde machen wollen, unser Feind, Ablenkung. Er will uns ablenken. Er will, dass wir nicht teilhaben an diesem reich gedeckten Tisch, an der Konversation, an dem Austausch mit Gott, sodass man immer mehr den Blick für das Außenrum verliert, immer mehr auf ihn richtet. Weil je mehr du von ihm hörst, je mehr Gemeinschaft du mit ihm hast, ich glaube, desto mehr fokussiert sich unser Blick im Laufe der Zeit auf ihn und das, was er für uns bereitet hat. Also mein Fazit ist, es ist einfach mega schwer, sich an diesen Tisch zu setzen und einfach dort zu sitzen und zuzuhören. Ich erlebe das in meinem Leben. Es ist einfach mega schwer, stille Zeit zu haben, den Gottesdienst zu besuchen, ist manchmal auch nicht so leicht. Ich meine, ja, wir haben den Livestream und für manche, die gar nicht anders können, ist das so herrlich. Aber den Gottesdienst live dabei zu sein, das davor, das danach, auch die Gemeinschaft, die Gespräche, das ist wichtig. Also ich sag's ja auch nicht, naja gut, wenn ich Hunger habe, dann setze ich mich nachher um 1 Uhr vor den Fernseher und gucke mir Werbung von McDonald's an. Das wird mich ja auch nicht satt machen, oder? Es ist so wichtig, an diesen Tisch zu kommen, den er uns als Gemeinde gedeckt hat, als Gemeinde auch immer wieder. Es ist so schwer, im Gebet zu bleiben. Gebetsabende, hey, wenn wir 20 Leute sind, mache ich ein Kreuz. Gespräch mit anderen. Es ist so schwer, Gott Priorität einzuräumen und immer wieder an diesen Tisch zu kommen, im Angesicht unserer Feinde und Bedrohungen und Ablenkungen, die letzten Endes auch unser geistliches Leben bedrohen. Und Jesus teilt so viel aus an diesem Tisch. Er teilt richtig aus. Ich würde mal gerne nur ein paar Beispiele bringen, was du bekommst. Und ich bräuchte mal einen Freiwilligen. So, was sagt denn Jesus, wenn ich hier an diesem Tisch sitze? Wer möchte sich mal da hinsetzen? Wenn nicht, hole ich mir welche. Wie heißt du? Ja? Johannes. Hi, setz dich. Johannes. Weißt du was? Ich habe dich so sehr geliebt, dass ich meinen Sohn für dich hingegeben habe, damit du nicht verloren gehst, sondern das ewige Leben hast. Glaub an diesen Sohn, folge dem, was er dir sagt, und du wirst Leben haben im Überfluss. In Ewigkeit, aber auch jetzt schon hier. Amen. Der nächste bitte. Danke, Johannes. Wie ist dein Name?
Kolja.
Wie Kolja?
Kolja.
Kolja, cooler Name. Schön, dass du da bist. Weißt du was? Egal, was du getan hast, meine Gnade ist immer größer als deine Sünde. Verliere mich nicht aus dem Blick. Ich habe nämlich schon gesiegt. Und ich möchte, dass du Anteil an diesem Sieg hast über all diese Feinde, die um uns herum sind. Amen. Und so Sachen teilt Jesus aus, wenn wir uns mit ihm an den Tisch setzen. Wir erfahren in seiner Gegenwart, und ihr Lieben, seine Gegenwart ist unser Sieg, oder? Wenn wir in seine Gegenwart kommen und da erleben, was er für uns bereitet hat, das ist der Sieg, in seiner Gegenwart zu sein. Und wie komme ich an diesen Tisch? Das ist mein letzter Punkt. Ich komme an diesen Tisch, in den ich Jesus in den Fokus nehme. Und das kostet mich manchmal was. Ich muss wegschauen von dem Feind. Also ich muss da sitzen und ich muss Jesus im Blick behalten. Ich muss wegschauen von den Dingen, die um mich herum sind, sonst werde ich keine Ruhe finden, um mich auf ihn konzentrieren zu können. Ich muss wegschauen von meinen Lebensumständen und ich muss schauen auf ihn. Ich muss wegschauen auch von den Dingen, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind. Ich muss wegschauen von den Dingen, die ich eh nicht mehr ändern kann. Ich muss wegschauen von den Dingen, die ich heute auch nicht ändern kann. Einzig auf ihn. Und ich muss wegschauen von dem, was mir unmöglich und zu groß erscheint. Und weg von mir selbst, auf dem, dem alles möglich ist. Der größer ist als alles andere. Als jede Krankheit, als jede Furcht, als jede Depression, als jeder Krieg. Er ist größer und er lädt uns ein, an diesen Tisch zu kommen und auf ihn zu schauen und nur auf ihn und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und er schenkt ein im Überfluss, da wird es nicht mangeln. Das hat er versprochen. Er ist der gute Hirte, der versprochen hat, immer bei uns zu sein. Und die Frage ist, glauben wir ihm? Glaubst du ihm? Hörst du auf ihn? Oder hörst du auf die Stimmen der Feinde um dich herum, um die Bedrohung? Hörst du vielleicht auf dich selbst? Das ist die entscheidende Frage. Glaubst du ihm und hörst du auf ihm? Von wem lässt du dir Angst machen? Wer sitzt vielleicht sogar mit am Tisch und flößt dir Angst ein? Du bist vielleicht schon Gottes geliebtes Kind und weißt, du bist da und hast Anteil an ihm. Aber da sind schon Mitfeinde an deinem Tisch, die dir das rauben wollen, was du durch ihn hast. Den Frieden, den du durch ihn hast. Die Erfüllung, die du in ihm bekommen kannst. Von wem lassen wir uns Angst machen? Ihr Lieben, Jesus selbst hat mindestens 10 bis 15 Mal direkt gesagt, fürchtet euch nicht. Und er hat es noch viele Male mehr vermittelt durch seine Gleichnisse und durch seine Taten. Fürchtet euch nicht. Bleibt bei mir. Bleibt in mir. Das hat er gesagt. Er ist es, um den sich alles dreht. Und alles andere will uns nur diesen Blick nehmen und rauben und stören, dass wir diesen Blick immer wieder verlieren oder gar nicht erst bekommen. Aber dann verlieren wir auch aus dem Blick, was er für uns bereitet hat an diesem Tisch. Wollen wir das nicht zulassen? Jesus selbst sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Lasst uns das gemeinsam sagen. Leben in ganzer Fülle. Nochmal. Leben in ganzer Fülle. Ey, ist das nicht schön? Er ist gekommen, um Leben in ganzer Fülle zu bringen. Und er sagt, ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und das hat er getan. Er hat bereits sein Leben für uns gegeben, damit wir Anteil haben am Himmelreich. Nicht nur in Ewigkeit, sondern auch im Hier und Jetzt will er uns Leben in Fülle geben. Und die Frage ist, ob wir bereit sind, unser Leben ihm zu geben. Das ist die entscheidende Frage, weil er hat es getan. Er hat seinen Teil getan, er lädt ein. Aber an diesem Tisch kannst du Platz nehmen und dein Leben ihm übergeben. Das ist sehr entscheidend, ob wir bereit sind, seine Herrschaft in unserem Leben anzunehmen, seinen Willen über unseren zu stellen, weil nichts anderes hat er gesagt. Die Frage ist, ob wir uns von Gott erneuern lassen wollen, ob wir eine innerliche Veränderung erleben wollen. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Das ist die Kraft, wir haben es gesungen, diese Kraft wirkt noch heute, war das, glaube ich, in einem Lied. Noch immer wirkt dieselbe Kraft, haben wir heute Morgen gesungen. Und wir glauben, dass das so ist. Wir wissen, dass das so ist. Ich weiß, dass es so ist, weil ich es erlebt habe. Von oben neu geboren werden. Und genau das braucht es. Es braucht eine innere Veränderung. Es braucht eine neue Schöpfung. Alles andere ist nur Oberfläche. Alles andere können wir uns sparen, wenn das nicht geschieht. Das ist der christliche Glaube. Und der Billy Graham hat mal so ein Bild gebracht. Es mag vielleicht abwertend klingen, aber versteht es nicht so. Aber das macht es sehr deutlich. Er sagt, nimm ein Schwein, bring es in dein Haus, steck es in die Badewanne, weil du willst ein schönes, sauberes Schwein haben. Steck es in die Badewanne, schamponier es ein mit dem besten Shampoo, das du hast. Mach es richtig sauber. Mach ein Peeling, dass der ganze Dreck abgeht. Föhne es, mach ihm eine schöne Frisur, sofern das beim Schwein geht. Sprüh ihn mit Chanel Nummer 5 ein, häng ihm ein Kettchen um den Hals, am besten noch eine Bluse oder ein Hemd an und dann kannst du es auf deine Couch im Wohnzimmer setzen und es angucken und sagen, schaut her, was für ein schönes, neues Schwein ich gemacht habe, was für ein schönes Schwein ich jetzt habe. Mach die Tür auf und sieh, wo das Schwein hinrennt. Es rennt einfach dahin, wo es herkommt, in den gleichen Dreck, in die gleiche Suppe, mit dem gleichen Benehmen. Da ist keine innere Veränderung passiert. Es war rein oberflächlich. Und so geht es uns, glaube ich, manchmal auch, dass wir an der Oberfläche schon gewisse Dinge tun, weil wir ja aus gesellschaftlichen Gründen vielleicht handeln, weil wir vielleicht auch innerhalb der Kirche gewisse gesellschaftliche Standards haben, die ja auch gut sind. Ich meine, irgendwo muss der Glaube ja sichtbar werden und sich äußern an einem veränderten Leben. Sonst ist das wiederum, da haben wir auch von Julian gehört, ein Glaube ohne Taten. Aber wenn keine innere Veränderung stattgefunden hat, alles Oberfläche. Kannst du dir alles sparen. Und darum geht es auch Jesus nicht. Er will nicht auf der Smalltalk-Ebene bleiben, er will ganz tief rein und dort reden. Darum geht es ihm. Und das ist auch das, was Jesus dem Nikodemus sagt, der eben fragt, Meister, was soll ich tun? Oder was braucht es? Da sagt er, von oben her geboren werden. Du musst eine neue Schöpfung werden. Das geht nur durch die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben. Das kann der Heilige Geist bewirken. Aber was verlangt Gott von dir? Welchen Schritt solltest du vielleicht gehen? Wo hörst du sein Call to Action? Wo du ganz genau weißt, es liegt auch an mir, weil entweder ich setze mich gar nicht an diesen Tisch, ich tingle drumherum, aber ich traue mich gar nicht, mich hinzusetzen. Und wenn ich mal da sitze, dann bleibe ich da nicht lange, weil die Ablenkung zu groß ist und mein Blick auf die anderen Sachen zu stark ist. Ich habe das einmal so stark gespürt, dass ich gemerkt habe, ich weiß nicht, ob es durch ein Bibelwort war oder eine Predigt, da habe ich gar nicht gepredigt in der Zeit oder noch nicht. Aber ich habe viel Schlagzeug gespielt und in der Jugend Andachten vorbereitet und so gemacht. Und ich hatte ein Wort, das mich so richtig getroffen hat, richtig überführt hat. Und eben dieses, hey, du verbringst ja mehr Zeit mit der Ausführung, also mit dem Schlagzeugspielen, mit dem Andacht halten, als auf der Plattform, als im Verborgenen mit Gott. Das hat mich richtig getroffen. Und ich habe gemerkt, ich muss was tun. Ich muss irgendwie da ein Gleichgewicht reinbringen, eine Balance reinbringen, weil ich kann nicht einfach viel Zeit mit dem Machen verbringen und gar nicht in Ruhe mit Gott verbringen. Also mehr Zeit auf der Plattform als in der stillen Zeit. Das geht nicht. Das ist kein gutes Verhältnis. Da werde ich am Ende und mein Glaube drunter leiden. Und das ist bei dir etwas anderes als bei mir. Es braucht aber eine Entscheidung. Es braucht ein Bekenntnis und eine Umkehr. damit dieser Tisch auch für mich gedeckt ist. Für mich war die Taufe sowas zum Beispiel. Das war ein Bekenntnis, es war eine Umkehr und es war eine Entscheidung, meine Taufe. Das wirklich zu bekennen vor meinen Freunden und vor allen, das war auch so ein Call to Action, den ich in meinem Leben hatte. Es zu bekennen, meine Umkehr sichtbar werden zu lassen und mich für Jesus zu entscheiden. Aber so richtig, mich voll im Angesicht aller, mich an diesen Tisch zu setzen und seiner Einladung zu folgen. Und ich möchte uns mal einen kurzen Moment der Ruhe geben, wo jeder in sich reinhören darf, ob es vielleicht ein Bekenntnis, eine Entscheidung oder eine Umkehr braucht, um der Einladung Gottes zu folgen, sich an den Tisch zu setzen. Jesus, danke, dass du den Tisch für uns gedeckt hast, im Angesicht unserer Feinde. Dass wir dort Leben bekommen im Überfluss. Danke für deine Versprechen. Und ich bitte dich, dass du durch die Kraft des Heiligen Geistes jeden Einzelnen von uns begegnest, uns zu diesem Tisch führst und unsere Seelen erquickst. Lass diesen Gottesdienst heute Morgen dazu beitragen, Herr, dass das zur Realität wird in unserem Leben. Danke, dass du schon alles vollbracht hast, dass deine Entscheidung getroffen ist für uns. Und hilf uns, das zu erkennen für unser Leben, dass unser Stuhl frei ist und wir Platz nehmen dürfen. Amen.